SRF 1.
Irin, hast du etwas Einheimisches?
Ich habe tatsächlich etwas Einheimisches. Ich habe ein Jodelliedli für euch.
Super.
Dort am Bergli im Trub habe ich als ledige Bub ein wunderschönes Mädchen gesehen. Viel schöner als Rosen im Schnee. Ja, lo, du, la, di, la, du, la, di, la, du, la, di, lo, ja, lo, lo.
Da jodelt sie. Aber bekannt ist das Fräulein D'Acapo vor allem auch darum, weil sie ganz allein im Chor singen kann und weil sie manchmal stöhnt wie ein ganzes Orchester. Das macht sie mit ihrem Loop-Gerät, das Musik und Stimmen aufnimmt und wiederholt, so dass sie immer wieder ein neues Instrument oder eine neue Melodie kann in das reinweben, was sie gerade macht. Vielleicht aber können Sie das Fräulein D'Acapo, das mit richtigem Namen Irin Brücker heisst, ja auch von ihren Kolumnen, wo sie früher für die Luzerner Zeitung und jetzt für die Schweizer Familie schreibt. Alles Episode, oder wie sie sagt, Episödali aus ihrem Leben, wo sie auch in einem Buch herausgebracht hat. Vom Schreiben und ihrer Beziehung dazu haben wir sie in dieser Schnabelweide. Aber jetzt hören wir zuerst mal ein Stück von ihr. Fräulein D'Acapo mit «Ups».
Weisst noch, dort an der Kölbe, du hast mir Rösali geschossen und Lebkuchen geschenkt und Teddybären angeschleift, einer grösser wie der andere. Auf der Pucci-Autobahn bist du nachher gefahren wie ein Kranker. Und ich habe dann gefunden, ein Typ wie dich. Nein, danke. Ups, ich habe dein Herz verheilt, es ist mir einfach aus den Fingern geht. Hey, sorry, wie es halt so geht. Ich hab ja nicht gewusst, dass das Ding so ringlaut. Ich hab's nicht wollen, nein, du hast mir's ungefragt gegeben. Und weisst noch, auf unserer Töffli-Tour, am einen Hager rauf und am anderen Hager runter und am Heimgehen haben wir den Wald weggenommen und jetzt sind wir uns ein bisschen näher gekommen. Ich kann welle schmusen und du mir an die Wäsche. Kein Wunder, dass du dann zu Fuss heim bist. Ups, ich hab dein Herz verheilt, es ist mir einfach aus den Fingern geht. Hey, sorry, wie's halt so geht. Hab ja nicht gewusst, dass das Ding so ringlaut. Ich hab's nicht welle hast du ein bisschen Freude gehabt an mir. Du hast mich schick ausgeführt und wir sind fein gegessen. Was ums Zahlen geht, sagst du, hast du den Stutz vergessen. Nicht meine Schuld, dass du die ganze Nacht hast müssen abwäschen. Ups, ich hab dein Herz verheilt, es ist mir einfach aus den Fingern geht. Hey, sorry, wie es halt so geht. Hab ja nicht gewusst, dass das Ding so ringlaut. Ich hab's nicht wollen, nein, du hast mir so ungefragt gegeben. Ups, ich hab dein Herz verheilt, es ist mir einfach aus den Fingern geht. Hey, sorry, wie's halt so geht. Hab ja nicht gewusst, dass das Ding so ringlaut. Ich hab's nicht wollen,
vom Fräulein D'Acapo. Das Fräulein D'Acapo, ist das nicht die mit diesen Petticoats im Stil der 50er Jahre? Die, die ganz allein auf der Bühne steht und tönt wie ein ganzes Orchester und die bei Jacopo Müller auftreten ist? Die, die diesen schönen und manchmal ein bisschen rauchen Dialekt aus dem Luzerner Hinterland redet und auch gerne den einfließen lässt, wenn sie ihre Kolumnen schreibt? Ja, genau. Genau die ist das, das Fräulein da Capo. Ihre Kolumnen gibt es unterdessen auch in einem Buch. «Episödeli» heisst das Sammelband. Die Autorin selber sagt, das sei ein Lese- und Schneuki-Buch. In das hören wir jetzt rein und erfahren den Haufen Sachen. Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass das Fräulein einmal ein Töffli-Meitschi war? Und wüssten Sie, was sie meint, wenn sie sagt, dass sie daheim ein tanzete Heig? Am besten hören wir, wie das war, als meine Kollegin aus der Schnabelweide-Redaktion, Susanne Sturzenegger, die 36-jährige Künstlerin, in ihrem Bauernhaus in Willisau besuchen ging. Dort wohnt Fräulein da Capo nämlich mit ihrem Mann und den zwei Kindern. Es war aber gar nicht so einfach, um das Bauernhaus zu finden.
Bitte in 400 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen in Richtung Willisau-Stadt.
Sie hat mir noch gesagt, der Weg zu ihr sei kompliziert und das Navi fängt ihnen normalerweise nicht. Bis Willisau Stadt, wie die Navi-Frau sagt, geht es ohne Problem. Ich fahre vorbei am Lande, an Plakat für ein Traktorpulling und für einen Bauernmärt. Und dann, zumindest im schönen Mittelalterstädtli, heisst es, ich sei am Ziel.
Sie haben Ihr Ziel erreicht. Die Kreuzung ist Ihr Ziel.
Aber das Fräulein da Capo oder Tiren Brücker, wie sie richtig heisst, wohnt außerhalb auf einem Hügel oben. Dann muss ich halt doch anrufen, damit sie mich lotst. Ich müsste zuerst rechts und dann alles geradeaus ob sie. Die Aussicht da oben ist fantastisch. Aber für das bin ich ja nicht gekommen. Tiren Brücker empfängt mich herzlich. Sie sieht ganz anders aus, hat eine ganz andere Anlegung als ihre Kunstfigur Fräulein da Capo. Statt einem Petticoat hat sie Jeans und ein weiss-rot gestreiftes T-Shirt an und auf der Nase eine grosse Brille. Mit einem Kaffee sitzen wir am grossen Küchentisch und ich frage, was Irene Brücker und das Fräulein da Capo eigentlich verbindet.
Es lehnt natürlich sehr viel an, so die Bühnenfigur, das Fräulein ist schon sehr nah bei mir, schlussendlich. Ich habe mir da nicht irgendwie eine grosse Story drumherum zweckgelegt, sondern ich habe einfach gefunden, ich möchte mich ein bisschen hübsch machen für auf die Bühne. Und um so meine Geschichten zu erzählen, halt eine Figur haben, so ein Gefäß, um das Ganze zu transportieren. Aber so ganz grundanders bin ich jetzt nicht wie das Fräulein.
Und kennt man sie denn da zu Willisau, wenn sie nicht rausgeputzt sind?
Gut, die Willisauer können mich, aber die Willisauer können einander. Wir sind nicht eine 100'000 Personen Metropole, sondern wir haben da unsere 8'000 Einwohner und sind das ist relativ überschaubar. Aber sonst muss ich schon sagen, ist es natürlich eine schöne Tarnung, wenn man sich auf der Bühne dann so zweckmacht, dass man dann privat relativ inkognito unterwegs sein kann. Ausser wenn ich es Move mache. Also wenn ich anfange reden, wird man eigentlich erkannt.
Die Willisauerin lebt heute im gleichen Bauernhaus, wo sie schon aufgewachsen ist, mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern. Hier auf dem Hoger im Luzerner Hinterland. Und sie sagt von sich, sie sei ein richtiges Landei. Landei? Das tut man gerne assoziieren mit hinterwäldlerisch oder rückständig. Aber sie fände das überhaupt nicht, sagt Irene Brücker.
Es hat für mich mehr mit Verwurzelung zu tun und mit halt, wie kann man nur daheim sein. Und ich bin jetzt halt wahnsinnig fest auf dem Land daheim und das gefällt mir auch richtig. Und darum bezeichne ich mich eigentlich gerne als Landei bezeichnen und meine das überhaupt nicht negativ.
Sie sind jetzt jemand, wie Sie sagen, der nicht unbedingt immer muss in der Weltgeschichte herumreisen muss, sondern Sie sind extrem gern da, wo Sie Ihre Wurzeln haben. Und das beschreiben Sie auch in einer von Ihren Kolumnen.
Gereise. Ums Reisen soll es diesmal gehen. Ausgerechnet. Wo ich doch überhaupt keine Reisende bin. Ich gehöre definitiv zur Sorte Nesthocker, wenn nicht gar Stubenhocker. Auf alle Fälle zieht es mich nicht in die Ferne. Das hatte ich schon als Kind. Es fehlte mir amigs am Verständnis für Wandertouren. Da schleppt man sich mühsam den Berg hoch, ächzt und schwitzt und in meinem Fall ist man auch noch permanent am Jockeln und Klönen. Und endlich oben angekommen, was macht man? Man guckt heim und stellt fest, ja, auch von hier aus gesehen wäre es jetzt total schön dort. Aber ich gebe zu, Wandern gefällt mir inzwischen nur dalli gut. Ich wohne ja auch im Napfgebiet, das ist wandertechnisch natürlich grandios. Da gibt's überall wunderschöne Höger zum Hinaufächzen und schöne Routen zum Abschaupen. Am liebsten wandere ich auf zwei Rädern. Noch lieber auf zwei Rädern, zuzüglich Zweitaktmotor. Aber das geht, glaube ich, dann eben nicht mehr unter Wandern. Das wäre dann schon wieder Töffli fahren. Mir genügt dieser kleine Radius. Ich muss nicht alles gesehen haben. Ich muss nicht überall gewesen sein. Du, ich muss nicht wissen, was einet am Napf ist. Dass das eine kuriose Abnormität ist, die ich da habe, ist mir bewusst. Nicht vorhandenes Fernweh ist eine Diagnose, die wohl nicht allzu oft gestellt wird. Es ist auch nichts Ernstes. Man hat es oder man hat es nicht. Und wenn es dann heißt, du bist doch einfach zu faul zum Reisen, dann zücke ich amix den Dings, na den da, wie hieß er noch gleich, den Warum in die Ferne schweifen Sie, das Gute liegt so nah. Ich kenne Leute, die haben schon sämtliche Weltstädte bereist, haben andere Länder ausgekundschaftet, was das Zeug hält, waren gar nicht den großen Teich, haben aber gleichzeitig keine Ahnung, wie viele Einwohner das eigene Dorf hat. Ich denke, es ist mit dem Reisen wie mit allem im Leben. Das Maß ist entscheidend. Mal eine Reise zu tun, täte meinem Horizont sicherlich nicht schaden. Genauso wie es einem Stubenflüchter gut täte, sich zwischendurch auch mal auf den heimischen Horizont zu besinnen. Übrigens, ich hab's gegoogelt, Goethe war's, der mit dem Schweifen. Und ich habe noch was von ihm gefunden. Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Ja gut, aber auch nur, weil im 18. Jahrhundert das Töffli noch nicht erfunden war.
Sie sind ja sogenanntes Töffli-Mädli. Ja?
Genau. Ja, ich bin eine passionierte Töffli-Fahrerin in meiner Jugend. Das hat mit dem Ort zu tun, wo ich aufgewachsen bin, weil da hat man, macht man doch etliche Höhenmeter vom Schulhaus bis zum Heim. Und durch das ist man wirklich ganz, ganz fest am Planen, dass man endlich Töffli fahren kann. Mhm. Weil man dann natürlich die Wege viel besser bewältigen kann und halt auch längere Ausgänge kann.
Ja, dank dem Töffli hat sie dann als Teenie viel mehr Freiheiten gehabt, weil ihr Elternhaus liegt ja schon ein bisschen im Giet draussen. Das ist dann auch etwas, was Irene Brücker gerne ein bisschen damit kokettiert, eben das mit dem Landei und dem Giet. Aber sie können ja auch nur damit kokettieren, weil es eben gerade nicht so ist, weil es Zwillisau alles hat, was man braucht und noch viel mehr. Das Fräulein da Capo ist musikalisch, aber sie ist auch gut im Texten und Geschichten erzählen. Sie hat bei der Musik, aber auch beim Schreiben einen ganz eigenen Stil. Mischelt bei den Kolumnen Mundartiges darunter. Das sind nur einzelne, ausgesuchte Wörter, halb Schweizer, halb Hochdeutsch, zum Beispiel Abelampen, Antöpeln, Verrühren, Verjuflen, Dreitschaken, Umenhantieren. Was hat denn so ein helvetisches Hochdeutsch für einen Reiz?
Mir gefällt es halt, weil ich generell, ich mache ja auch in Mundart Musik. Also ich habe das Gefühl, ich kann mich auf Mundart konkreter ausdrücken. Und es gibt einfach so Wörter, die dem Ganzen wie eine Färbung geben. Wenn ich einen Text nehme und dann Mundartwörter wirklich nur vereinzelt reingebe, dann kommt das Ganze so eine schweizerische Art über. Eben so ein helvetisches Schriftdeutsch, aber es ist gleich noch lesbar. Ich habe mit reinem Mundarttext habe ich recht Mühe mit Lesen, gerade wenn es nicht, also selbst wenn es mein Dialekt ist, schreibt es ja jeder anders. Und wenn man dann eben eigentlich jetzt grundsätzlich Hochdeutsch nimmt, aber einfach nur einzelne Wörter deutet, dann kann man es so ein bisschen einfärben und die Leserlichkeit gleich noch behalten.
Ab und zu einmal ein Mundartwort, das macht den Text farbig und lebig. Und wenn er dann einmal noch ein Altswort in den Sinn kommt, das man heute nicht mehr so hört, umso besser.
Also eines meiner All-Time-Favorites ist Geschmurig. Ich finde Geschmurig ein irrsinnig schönes Wort, weil man schon gehört, was es ist. So wenn, also Schrumpelig sagt, glaube ich, der Zürcher. Und ich finde halt Geschmurig, das klingt so toll. Mhm. Und dann habe ich letzte hab ich gehört, das habe ich auch so schön gefunden, dass man, wenn jemand ein Pärchen hat, also Kind, Bub und Mädchen. Also habe ich ihm gehört, er hat 3 Mädchen und 3 Buben gehabt. Und er hat immer gesagt, er hat 3 Tanzete. Und ich finde das so schön. Und jetzt muss ich sagen, wir haben auch eine Tanzete. Und jetzt soll ich das dann immer so kommunizieren, wir haben eine Tanzete daheim.
Eine Tanzete, ein Mädchen und ein Bub. Über ihre Kinder schreibt Irene Brücker auch etwa in diesen Fräulein da Capo-Kolumnen.
Immer während Autofahrten wird die Tochter kreativ. Es ergeben sich so viele Eindrücke und daraus entstehen dann Fragen. Vermutlich hat sie eine Weile die Regentropfen beobachtet, die im Fahrtwind das Fenster runterschlitterten, und dann zu fragen, Mama, woher kommt der Regen? Unsere Tochter überfordert mich bisweilen mit ihren Fragen. Ich frage mich, wie man überhaupt so viele Fragen haben kann. Unbeholfen ringe ich dann um Antworten, die zu weiteren Fragen führen, und so geht das den lieben langen Tag. Heutiges Thema, das Wetter. Ist ja klar, es regnet permanent, und auch ich frage mich so langsam, wie es denn noch immer Wasser da oben haben kann. Das müsste doch irgendwann mal ausgehen. Herr Bucheli vom Wetterdach, der könnte das jetzt schlüssig erklären. Doch dann setze ich zu meiner gloriosen Antwort an. Aus den Wolken, dank. Und woher kommen die Wolken? Das musst du einen Meteorologen fragen. Daraufhin sie, was ist ein Meteorologer? Das ist der, der weiß, wie das Wetter funktioniert. Der weiß auch was über Regen und Wolken und so. Kurze Pause. Woher weiß der, wie das Wetter funktioniert? Weil der das studiert hat. Und jetzt studiert sie. Und wieso hast du das nicht studiert? weil ich lieber Musik mache. Und weil ich die Landi-App habe, da kann ich gucken, was für Wetter kommt, ohne dass ich es vorher studiert habe. Es wäre aber besser, wenn du Meteorologik studiert hättest, dann könntest du mir jetzt erklären, wer den Regen macht. Tja, und dann kommt mir jeweils mein Stolz in die Quere und ich präsentiere meiner Tochter irgendwelches Halbwissen, nur um ihr eine Antwort geben zu können. Ich erkläre ihr, dass die Sonne das Wasser so da eine Art aus dem See saugt und dass das dann eben zu Wolken wird und frage nicht wie und dann wieder runterfällt. Eine schöne Pause entsteht und ich denke bei mir, dass ich viel darum geben würde, jetzt zu wissen, was in ihrem kleinen Kopf vorgeht. Anschließend kommt ihre Hartnäckigkeit, die sie noch weit bringen wird, sehr schön zur Geltung. Wer hat denn überhaupt das Wasser erfunden? Und wie wird man davon nass? Wer macht denn das Wetter? Wieso will der dieses Jahr keinen Sommer? Können wir heute in die Badi? Mama! Das hat sie von ihrem Vater. Ich winde mich geschickt aus der Affäre mit einer Frage meinerseits. Was meinst du? Brauchen wir auch Ballon an deiner Party?
Grusig, Posten, Gau. Ballon. Das sind jetzt nur ein paar Mundartausdrücke. Hinten im Episodenbuch hat Irene Brücker noch ein kleines Wörterverzeichnis. Da findet man Gune, Schluffi, Letsch oder Möffi oder Motti. Das sind Vorstufen vom Letsch. Beim Lismen oder wenn sie sich sonst konzentrieren müssen, machen sie öppe die so einen Motti. Gschleipf oder Gschmodder. Das ist Karsumpel oder Prasti, ist auch noch gelungen. Das ist ein Plagöri oder ein Blöffsack. Kopf braucht das Fräulein Agapo auch noch häufig.
Also der Schimpfwörter, muss ich ja sagen, ich habe eine relativ rauche Sprache und versuche mich dann jeweils ein bisschen zurückzuhaben, was mir Luzerner halt schon sehr viel sagen, ist Hure als Verstärkung. Und ich weiss, dass das wüst ist. Und jedes Mal, wenn ich es gesagt habe, denke ich, jetzt hättest du nicht zählen. Aber ja, ich kann es wie nicht ablegen. Und darum habe ich mir eine ganze Reihe an Verstärkungen zugelegt, die ich ersetzend nehmen kann für das Wüstenwort. Und daneben ist es dann halt rüdig und osinni und schambar und einfach die ganzen Wörter. Ich finde die halt, mir gefallen halt die auch. Ich finde die toll. Und immer wenn man braucht so viele Verstärkungen, weil halt sehr viel ist dann halt nicht nur gesagt, mit ist gut, sondern ist einfach schambar gut. Und das ist dann so, ich finde das noch schön. Und eben das Hure haben wir müssen abgewöhnen, sage ich aber gleich noch rüdig viel. Aber eben, jetzt haben sie zum Beispiel schön rüdig gesagt, oder? Das funktioniert recht gut. Und Kopfetori ist so ein Fluchwort, das ich finde, ist nicht so straub.
In einer Geschichte thematisieren sie auch, was es für Stolperfallen gibt in der Mundart. Da geht es um geografierende Fehler und das haben sie jetzt aber in die Mundart übersetzt.
Ich versuche, die Mundart zu übersetzen. Das ist ja so schwierig. Mundart ist die schwierigste Sprache, die es gibt, ehrlich. Weil wir zusätzliche Zusätze anhängen, die das Denken bisweilen überfordern. Also ein Mumis. Ein Beispiel: geografische Beschreibungen. Wieso tun wir bei Ortschaften immer noch anfügen, wo das die liegen? Man geht nämlich nicht nur auf Sorsi, sondern auf Sorsi rein. Und da komme ich dann amigs Ärger über, weil ich das eben nicht richtig sage. Auf Sorsi geht man rein. Oder vielleicht noch über, aber sicher nicht rein. Auf Zürich, so habe ich das gelernt, geht man auch nicht rein, sondern raus. Aber warum? Auf Luzern geht man auch rein. Auf Bern geht man rauf und auf Basel geht man runter. Das ist völlig unlogisch. Ich gehe auf Basel rauf. Weißt du, so der Karte ist ja auch oben. Aber der vertreibt meinen Mann die Augen und sagt, nein, auf Basel geht man runter. Opfertori. So ein Seich, das ist alles überhaupt nicht logisch. Ja, das ist eben Mundart, heisst es dann. Das sagt man im Mundart eben nach geografischem Gutdünken. Und mein Gutdünken ist dann halt immer falsch. Ich, der ja auf dem Hocker oben aufgewachsen bin, gehe auf Willisau runter. Andere gehen hinten oder führen. Und dort ist es klar. Wenn ich aber ins Bündnerland rausfahre, ist das verkehrt, weil man da scheint zu raufgeht. Also ins Bündnerland rauf. Hey, so überzeitig. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich eine geografische Katastrophe bin. Und darum gehe ich ab sofort einfach auf Zürich. Punkt. Nicht über, nicht raus und schon gar nicht rein.
Wie war jetzt das gewesen, zum ganzen Mundart zu schreiben?
Ich schreibe es ja gleich in Hochdeutsch. Also ich schreibe nicht Mundart. Auch zum Lesen finde ich es einfacher, weil sonst störe ich über meine eigenen Wörter. Wenn ich dann auch ein Wort sehe, also im Lesefluss, störe ich darüber. Aber dann schreibe ich die ganzen Wos zum Beispiel, muss ich dann schreiben. Oder eben auf Sorsi, dann schreibe ich dann nicht nur auf Sorsi, sondern auf Sorsi innen. Oder? Dann ist es für mich klar, wie ich es muss sagen.
Ja, ich sehe es da. Das ist wirklich nicht Mundart. Mundart ist die schwierigste Sprache, die es gibt.
Genau.
Genau. Und dann tun sie es laufend genau. Beim Lesen wieder übersetzen.
Genau, dann schreibe ich es auch in Hochdeutsch, weil dann lese ich es viel ringer. Und dann kann ich nachher schreiben, Mundart ist die schwierigste Sprache, die es gibt, weil genau so steht es da, wo es gibt.
Irene Brücker, Sie schreibt als Fräulein da Capo jede Woche eine neue Kolumne. Was können Sie über Freude und Leiden beim Schreiben erzählen?
Ich schreibe auch sinnig gern. Ich mache es wirklich, wirklich gern. Es ist auch schön, dass wenn man weiss, dass man wöchentlich etwas schreibt, mit der Zeit geht es einem wie so ein bisschen ringer von der Hand, weil man alles, was man erlebt, kann man in eine Kolumne packen, wenn man das will. Oder? Und dann ist es manchmal auch schön, dass wenn man jetzt etwas erlebt, was vielleicht nicht so cool ist, dann denkt man im Nachhinein, ja gut, immerhin, es gibt eine Kolumne. Man fängt an, alles ein bisschen anders anzuschauen oder halt auch kleine Sachen besser wahrzunehmen. Also man wird so ein bisschen wacher für gewisse Begebenheiten und gewisse Sachen, die passieren. Und was ich halt wahnsinnig gut kann, ist aus Mucken Elefanten machen. Also das ist dann wirklich etwas, was jetzt nicht wahnsinnig spektakulär ist, dass man das aufblasen kann bis zu einer Kolumne.
Und das wird dir im Brücker noch häufig gefragt. Woher holst du denn eigentlich all diese Ideen? Die haben ja keine Ahnung, was ihr amix so passiert im Alltag. Und aus dem wird dann gerade wieder eine Geschichte, nochmal ganz im Luzerner Hinterland-Dialekt.
Als ich dort mal auf Tournee war, bin mit Perlen, Freaks und Special Guests mit Ursus und Nadeschkin, ist es etwa mal vorgekommen, dass ich im Hotel übernachtet habe. Und dann natürlich die Gelegenheit genützt habe, so ein bisschen auf den Putz zu hauen. Und zugegeben, nicht immer sehr zeitig ins Bett gekommen bin. Mehr so ein bisschen spät halt. Also eigentlich eben schon wieder früh. Bref. Nach einer so einer Nacht hat es sich ergeben, dass mich der Rezeptionistin beim Auschecken gefragt hat, haben Sie etwas aus der Minibar gehabt? Und ich so, nein. Sie, ich habe nicht einmal gesehen, dass sie eine hat. Und auf das aber, die Rezeptionistin, ist vielleicht besser so. Ja, wie meint sie jetzt das? Gut, ich habe vermutlich schon nicht ganz so frisch ausgesehen wie sonst, aber so straubt ich also auch wieder nicht. Oder wie letzte, wo jemand bei mir daheim an der Tür war. Wir haben da so ein Fliegengitter drin und darum hat er mich auch nicht so gut gesehen, der Herr, der draussen gestanden ist. Und er hat sich erkundigt, ob echt meine Mutter da sei. Ich war ein bisschen irritiert, weil ich habe gefragt, also wer er denn genau suche. Und er so, ja, da das Fräulein da Capo halt. In dem Moment habe ich nicht gewusst, ob ich mich so geschmeichelt fühle, weil er gedacht hat, ich sei meine eigene Tochter oder eher beleidigt, weil er dem Fräulein zutraut, dass sie, also ich, eine Tochter in meinem Alter hat. Nein, ehrlich. Oder als ich einmal in der Skibeiz vom Koch angehauen wurde, bin ich auch, du bist da die Schwester von dem Fräulein. Du gleichst ihr total, nur dass die viel dicker ist. Ja, und diese Sachen passieren mir ständig. Ich finde, das Leben schreibt die besten Geschichten.
Kann man eigentlich mit Kolumnen auch Anliegen oder Botschaften loswerden?
Ja, ich finde schon. Also ich bin jetzt nicht eine Kolumnistin, die ganz fest auf das ausgeht. Ich will eigentlich nicht moralisieren mit dem, was ich mache. Und ich will auch nicht irgendwelche politische Sachen überbringen. Es ist eigentlich mehr so ein bisschen ein sich Gedanken machen, ob vielleicht andere anregen, sich auch Gedanken zu machen über das und dieses. Aber ich will nicht lehrmeisterlich oder so, sondern einfach als Anregung.
Wann ist eine Kolumne besonders gut gelungen?
Wenn ich sie durchlese und selber muss grinsen. Im Grunde genommen schreibe ich es halt schon vor allem auch zur Unterhaltung. Es ist so Zerstreuung und so amüsant sein, das zu lesen.
Amüsant sind der Irene Brücker alias Fräulein da Capo ihre Geschichten ganz sicher. Sie versteht etwas von Humor, das Leitern. Und das gehört man auch in dieser letzten Schmunzelgeschichte.
Manchmal staunt man schon, was es doch nicht alles gibt. Ich war einigermaßen fassungslos, als ich neulich einen Jeans-Shop besuchte, um mich der langwierigen Suche nach dem passenden Beinkleid zu widmen. Dabei stieß ich auf eine Hose, die mir nicht normal schien. Ich fragte also die Frau Shop Assistant, was das mit dieser Hose auf sich hat. Und das glaubt man jetzt nicht, du. Aber so wurde mir erklärt, diese Hose ist ausgestattet mit Polstern, zwecks Vergrößerung des Hinterteils. Vergrößerung. Ich widmete diesem Fakt einen Moment der Sprachlosigkeit. Nachdem es ja längst Büstenhalter und T-Shirts zu kaufen gibt, wo die Brüste schon drin sind, bevor man sie anzieht, kommt jetzt also das. Hosen mit integriertem Hinterteil. Ich fand das natürlich zum Schreien komisch und erkundigte mich, ob die Hose denn ohne das Füdle drin günstiger sei. Die Frau Shop-Assistent fand das nur mäßig witzig. Das sei jetzt im Trend und werde rege gekauft. Im Fall. Ich inspizierte sofort die anwesenden Rückansichten und fragte mich, welche echt ausgestopft sein könnten. Anschließend erklärte ich, dass ich gerne eine Jeans ohne Füdle drin hätte, weil ich bereits ein nicht unbeachtliches Exemplar auf mir trüge und dass ich fürchtete, dass eben dieses in der Füdlenhose neben den ganzen Polstern gar keinen Platz mehr fände. Und ich bekam dann eine passende Jeans ohne Polster und zog zufrieden und mit dem auf natürlichem Wege angefressenen Hinterteil wackelnd von dannen. Seither schaue ich allen Frauen aufs Gesäß und überlege, Watte oder Praline? Und die armen Männer, da nimmt der die neue Flamme mit nach Hause und stellt nach dem Ausziehen enttäuscht fest, dass die Brüste mitsamt Hintern auf dem Kleiderhaufen liegen. Stange statt Flamme. Mit der Gigantisierungshose bekommt der Begriff Verarschung eine ganz neue Dimension, du.
Das Leben schreibt die besten Geschichten. Aber es braucht ja schon noch etwas, um die so lustig weiterverzählen und das Papier bringen, wie das Irin Brücker alias Fräulein da Capo kann. Ihre Kolumne gibt es jetzt in einem Sammelbändli mit dem Titel «Episödali, Geschriebnis und Zeichnets». Und sie ist rausgekommen im Knapp Verlag. SRF Verkehrsinformation von 21.31 Uhr in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern. Zwischen Zürich Ost und Seebach stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Das ist die Mundartsendung Schnabelweit. Heute geht es ums Buch und um die Sprache von der Irin Brücker alias Fräulein da Capo. Und die von Ihnen, die Fräulein da Capo vor allem wegen der Musik gerne haben, die sollen auch nicht zu kurz kommen. Meine Kollegin Susanne Sturzenegger hat nämlich einen Song aufgenommen mit der Irin Brücker. Und zwar in dieser ihrer Küche innen. Campari Soda, ein bisschen abgewandelt. Prost miteinander.
So. Ich nehme noch ein Kaffee-Trash. So eins mit Schäumli. Aber drauf. Oh, jetzt steht gerade die Kaffeemaschine ab. Das kann kein Zufall sein. Moment, was haben wir am Ehrenwort. Ihre Wort. Fast rüdig. Ich nehme noch ein Kaffee-Trash. So eins mit Schäumli obendrauf. Der Ventilator ist verdammt laut. Gleich steht da innen die Luft. Zwei Typen hängen an der Theke. Der eine trinkt, der andere bafft. Und das Fräulein kommt schon mit dem Besen. Ihres Blusli jäset grauhaft. Also jäset, das wäre jetzt so der Polyester, das stinkt alles so ein bisschen. Das müffelt. Nein, es kommt noch das Telefon! Was ist jetzt auch nass? Muss das sein? Ja, Brücker? Oh, weißt du, darf ich dir schnell zurückrufen? Merci vielmals, bis nachher, tschüss! Ich nehme noch ein Kaffee-Trash. So eins mit Niedeln obendrauf. Ventilator steht jetzt still. Jetzt ist noch viel die dicker Luft. Zwei Typen hängen an der Theke. Der eine ist zu, der andere drauf. Fräulein kommt zu mir an den Tisch und das wäre dann sozusagen Pilotendurchsage. Sie sagt nämlich so, trinken raus und machen es vor die Kunst und machen für oben. Und dann kommt ein Saxophon-Solo. Langsam so die Türe.
glaube, sie schlafen da.
Trash, so wie es Dirien Brücker als Fräulein D'Agapo an ihrem Küchentisch aufgetischt hat. Wie fest, dass das Fräulein D'Agapo, die auf der Bühne steht, Musik macht und Kolumnen schreibt, wie fest, dass sie Wörter, Mundartwörter gern hat. Das haben wir vorhin schon gehört. Und ein paar von diesen Mundartwörtern, die ihr so gut gefallen, die erkläre ich mir heute. Ausnahmsweise. Normalerweise sind unsere Schnabelweid-Mundart-Experten für die Fragen der Hörerinnen und Hörer da, aber heute machen wir eine Ausnahme. Und wir haben ein paar von diesen schönen, saftigen Lieblingswörter aus ihrem Luzerner Dialekt unserem Experten gegeben, Markus Gasser, zum Erklären. Zum Beispiel das Wort «Brasti».
Komischerweise kenne ich der «Brasti». Komischerweise darum, weil das Wort nach dem Schweizerdeutschen Wörterbuch im Idiotikon eigentlich typisch ist für die Region Bern, allenfalls noch für die Innerschweiz. Das Fräulein D'Agapo kommt ja aus Willisau. Also entweder ist der Brasti, ich meine natürlich das Wort Brasti, in den letzten 100 Jahren gewandert bis in die Nordwestschweiz rauf, oder die Wörterbuchmacher haben damals, vor etwa 100 Jahren, einfach zufällig nur einen Beleg für Bern gehabt und für meine Gegend nicht, obwohl man es dort vielleicht dann auch schon gesagt hat. Item. Ein Brasti, das ist ein Bluffsack. Ein Rühmi, wie man ihm in Bernbier sagt. Ein Prahlhans und Angeber auf Hochdeutsch. Als Bub im Solothurner Schwarzbubenland habe ich dem eben auch Brasti gesagt und wenn es ganz böse war mit einem, dann war er sogar ein Brasti-Siech. Laut Idiotikon kann das Wort auch Schwätzer bedeuten, also ein dummer Plauderer ist auch ein Brasti. Als Beispielsatz ist im Idiotikon ein Beleg aus einer Geschichte von Jeremias Gotthelf abgedruckt. «Das wird ein Sauberer sein, auch so einer, wo Hab und Gut im Maul hat und sonst nirgends. So ein grosser Brasti, wo alles ausguckt und ausführt, der Größte ist im Geschauen und hintendrein nichts kauft.» Da hat offenbar ein Verkäufer, der sich mit so Brastis umschlagen muss. Das Wort Brasti ist eine Ableitung vom Verb «brasten». Und das bedeutet in erster Linie so viel wie «prasseln», «krachen», von etwas, das zusammenkracht oder wo bricht. Eine Nussschale, wo man drauf trampt, Zucker, wo man drauf bisst, oder an ein Haus, das einstürzt. Das brastet alles. Ob brennendes Holz brastet oder ein Broten im Ofen. Das Wort hat man schon im Mittelalter gekannt, Althochdeutsch als Braston, Mittelhochdeutsch als Brasten. Und aus dieser Bedeutung Lärmen, Krachen, haben sich übertragene Bedeutungen entwickelt. Zum Beispiel eben für jemanden, der sich führen drängelt, der blöffig redet und tut oder der sich blöffig anlegt. Der brastet und ist darum ein Brasti.
Ein Brasti. Oder ein Rühmi. Zwei Wörter, die man so häufig gut könnte brauchen, weil man ja immer wieder solche Leute antrifft. Jetzt haben wir noch zwei andere Mundartwörter, die Lieblingswörter sind vom Fräulein D'Agapo. Geschmodder und geschmorrig. Was das könnte sein, der Markus Gasser erklärt es.
Geschmorrig, sagt das Fräulein D'Agapo selber, wenn man sie dann noch fragt, das sei ein altertümlicher Ausdruck, den sie aber gerne brauche, weil er das bedeutet, was er dann auch töne, nämlich schrumpelig. Geschmorrige Äpfel, das sind schrumpelige Äpfel, wo der Saft draussen ist. Geschmorrige Hände, das sind faltige Hände vom Alter oder weil man sie zu lange im Wasser hatte. Das «O» im Wort «geschmorrig», das ist typisch für einen Luzerner Dialekt. Die Luzerner gehen ja auf Luzern, nicht wie ich, auf Luzern. Das geschlossene «U» wird richtig «O» gesenkt, wie man sagt. Genau so ist es beim Wort «geschmorrig», wo in den anderen Deutschschweizer Dialekten darum eben als «geschmurrig» ausgesprochen wird. Beim Solothurner Heimatdichter Josef Reinhardt heisst es in einer Geschichte von 1907, das Brieke hat dem Wohlto bis auf sein alte geschmurrige Herzgrübel inne. Weit verbreitet war auch die Form «geschmurret» bzw. «geschmorret» statt «geschmurrig», vor allem eben bei Frucht und Obst. Die Äpfel sind ganz geschmorret. Das ist ein Beleg aus dem Thurgau, wo im Idiotikon steht. Auch im Thurgau wird das «u» als «o» ausgesprochen. Ein geschmorreter Geldsäckel, wörtlich ein schrumpeliger Geldsäckel, das meint natürlich ein leeres Portemonnaie. Abgeleitet sind all die Formen vom Verb «schmorren», «schmurren», mittelhochdeutsch «smorren», wo «zusammenschrumpfen» bedeutet. Das zweite Wort aus der Lieblingsliste von Fräulein Dacapo ist «Gschmodder». Tönt ganz ähnlich. Auch hier muss man die luzernische Aussprache berücksichtigen. In den meisten Dialekten sagt man dem eben «Gschmudder» oder «Gschmüder». Das bedeutet wertlose Abfälle, Kehricht. Also das gleiche wie in anderen Dialekten «Küder» oder «Güssel». «Gschmodder» oder «Gschmüder», das ist laut Idiotikon also eine Nebenform von «Gmüder». Durcheinander von allerlei Abfällen, besonders von Holz in einer Schreinerei, auf einem Estrich oder in einem Schopf hin, auf der Tilly im Gemuder liegen. Das ist ein Beleg von 1485 aus der Zentralschweiz. Das Gemuder oder Gemüder, das hängt also zusammen mit modlig, faulig, schimmlig. Also zusammengefasst, Gschmoder geht letztlich zurück auf ein Bedeutungsfeld, etwas, das unordentlich rumliegt und vor sich hin fühlt.
Gschmoder und Gschmorig und Prasti und Rümi. Wörter aus dem Luzerner Hinterland, Lieblingswörter von der Irene Brücker alias Fräulein Dacapo. Das ist die Sendung «Schnabelweiz», die Mundartsendung auf SRF 1 noch bis am 10.
Wann ich noch liebe war und ich noch Träume hatte, da habe ich gewusst, wenn ich mal gross bin, dann gehe ich nach Amerika. Geh mit dem Schiff über das Meer, kaufe mir ein Rass und ein Gewehr, schliesse wieder Indianer an und kämpfe gegen Böswies' Mann. Doch habe ich noch nicht gewusst, dass sie meine Träume schon kaputt gemacht haben. Es gibt keine Indianer mehr, sie reiten nicht mehr durch die Prärie. Es gibt keine Indianer mehr, sie sagen, die Zeiten, die sind vorbei. Es gibt keine Indianer mehr, und überhaupt ist nicht mehr so, wie es mal war. Ob gross oder klein, ich war gegen einen Träumer, hab gern gesagt, das Gute gewinnt schon. Hab gemeint, das sei so. Aber wenn du älter wirst, wenn du in die Welt rausgehst, dann merkst du, je mehr dass du siehst, desto weniger verstehst. Es gibt keine Indianer mehr, sie reiten nicht mehr durch die Prärie. Es gibt keine Indianer mehr, sie sagen, die Zeiten, die sind vorbei. Es gibt keine Indianer mehr, und überhaupt ist nicht mehr so, wie es mal war. Es gibt keine Indianer mehr, sie reiten nicht mehr durch die Prärie. Es gibt keine Indianer mehr, sie sagen, die Zeiten, die sind vorbei. Es gibt keine Indianer mehr, und überhaupt ist nicht mehr so, wie es mal war.
«Indianer» heisst das Lied, das Marco Pfeuti den Göhlen geschrieben hat, von der Band «Krimmefre», Christa Ebersolschenk, Marita Lichtensteiger, Franzi Weberschenk. Der Sendung «Schnabelweit» auf SRF 1. Und da gehört es nicht nur dazu, dass wir Wörter und Redewendungen auseinandernehmen und erklären, sondern auch, dass wir in der Familie nehmen und ihrer Geschichte nachgehen. Zusammen mit den Fachleuten vom Schweizerdeutschen Wörterbuch. Heute ist es der Chefredakteur vom Idiotikon, der Hans-Peter Schifferle, der auf eine Frage von einer Hörerin eingeht. Das Gespräch mit ihm hat der Mundartredakteur Markus Gasser geführt.
Die heutige Frage kommt von der Yvonne Trottmann. Sie schreibt, der ledige Name von ihrer Mutter sei Tönen gewesen, T-H-Ö-N-E-N, gebürtig in Reutigen, Bern. Woher der Name kam und was er bedeutet? Vielleicht kurz zuerst zur Aussprache, Hans-Peter Schifferle. Ich habe jetzt Tönen gesagt, wegen dem H. Wie würdet ihr es aussprechen?
Also ich denke, man hat im Schweizerdeutschen eigentlich nie aspiriert, selbst wenn es mit TH geschrieben worden ist, würde ich sagen, man hat vermutlich gesprochen Tönen und mit einem langen Ö im Berner Oberland eher Tönen.
Dann können wir jetzt zu der Deutung gehen. Was bedeutet Tönen?
Ja, der Name Töne ist einer von denen, den man eindeutig und leicht erklären kann. Er ist einer von den ganz vielen Familiennamen, die auf der altrömischen Personennamen und spätere Heiligennamen Antonius zurückgeht. Wie etwa auch Familiennamen wie Töni, Dänisch, Töngi, Tönz oder Cantieni und auch Donatsch.
Kann man etwas sagen zu der Entstehung von dieser Namenform Töne aus Antonio?
Ja, Tönen ist wie viele Patronymika. Patronymika sind sogenannte Vaternamen, ein Genitiv oder Westfallbildung auf EN und geht von der Kurzform Toni oder Töni aus. Und Tönen bedeutet dann eigentlich Sohn oder Tochter des Töni. Ähnlich bildet es im Familiennamen wie Annen zu Anna, Hansen zu Johannes oder schließlich auch Christen zu Christian.
Und weiss man etwas über die Herkunft, die geografische Herkunft vom Familiennamen Tönen?
Heute sind im bernischen Frutigen, Reutigen und Zwieselberg die Tönen alteinheimisch ansässig, und zwar vor 1800 schon. Und man weiss auch, dass die Tönen aus dem Berner Oberland ursprünglich aus dem Wallis stammen. Dort findet man nämlich die älteste Nachweis für Tönen oder auch in der Walliser Form Tönen. Und dort findet man, dass in dem 14. Jahrhundert so ein Martin Antönien in Binn im Jahr 1444 und einen Johann Antonie von 1379 ebenfalls in Binn.
Da kann man also sagen, die Tönen sind mit der Walserwanderung im 13. 14. Jahrhundert vom Wallis ins Berner Oberland ausgewandert.
Das ist ein sehr wahrscheinliches Szenario, jawohl. Wie alle Antonius-Namen gehen die vom heiligen Antonius Eremita, wie er heisst, aus. Dem hat man bei uns auch den Säuli-Toni gesagt, weil er eine Säule als Attribut bei sich führt. Oder dann vom noch viel bekannterer heiliger Antonius von Padua, der 1231 gestorben ist und sofort eine starke Verehrung hat.
Das also ist die Geschichte des Tönens. Und zum Schluss von dieser Schnabelweide gehen wir heute noch in einen Deutschkurs. Einen ähnet dem Röstigraben. Gerade nach Musik vom Pfannenstiel Kammer Sextetz.
Heute werden wir etwas zusammen machen. Baby, nur du. Jetzt endlich einmal krachen. Wochenende und ehrlich, es ist mir gleich. Nein, wir backen heute keine Zwetschgeweihe. Das ist eventuell mal gestern gewesen. Fertig jetzt und Schluss mit Däumchen drehen. Das von heute, das fährt jetzt eben ein. Baby, heute ist eben Rasenmähen. Gang schon mal und wirf die Maschinen an. Baby, heute ist Rasenmähen dran. Baby, heute ist Rosenmähen dran.
ist eben Rasenmähen. Geh schon mal und wirf die Maschinen an. Baby, heute ist Rasenmähen dran. Baby, heute ist eben Rasenmähen. Geh schon mal und wirf die Maschinen an. Baby, heute ist Rasenmähen dran. Komm schon mal und wirf die Maschine an. Baby, heute ist Rasenmähen dran.
So abgefahren. Rasenmähen. Ein Song vom Pfannenstiel Kammersextett in der Mundartsendung Schnabelweit auf SRF 1. Im Moment redet ja die halbe Schweiz über Sinn und Unsinn vom Frühfranzösisch in der Primarschule in der Deutschschweiz. Für die Romans gibt es noch ein ganz anderes Problem. Sie lernen in der Schule jahrelang Hochdeutsch. Aber wenn sie über einen Röstigraben in die Deutschschweiz kommen, dann verstehen sie häufig nur Bahnhof. Schweizerdeutsch ist das Problem. Sie reden es nicht und sie verstehen es auch nicht. Lange war das für einen Haufen Romans eine Ausrede, um nicht in die andere Sprachregion zu gehen. Aber in den letzten Jahren hat sich das geändert. Schweizerdeutschkurs liegt im Trend. Ein Haufen Romans hofft so auf bessere Berufschancen. Patrick Müllhauser ist in so einen Schweizerdeutschkurs gegangen an der Migros-Club-Schule im friburgischen Bül.
Ein Schulungsraum in einem Gebäude zumetzt in Bül. In diesem Städtchen wird Französisch geredet, ging mehr auf Portugiesisch, aber praktisch nie Schweizerdeutsch. Im Kurs vor Lehrerin Hildegard Barbe ist das anders. Hier sitzt ein Roman, der Schweizerdeutsch lehren will.
Jean-Pierre, das Verb «reden».
Ich rede, du redest, sie redet.
Er redet,
sie redet.
Der 61-jährige Jean-Pierre Bohrer ist im Wattland aufgewachsen, mit Deutschschweizer Eltern.
Und habe ich auch so gelernt, und ich bin ganz klein gewesen. Und habe ich fast alles vergessen wieder.
Jetzt arbeitet er als Westschweizer Vertreter für eine Zürcher Firma. Alle paar Wochen muss er für Besprechungen Hauptsitze in Deutschschweiz.
Der Direktor der Firma nach Zürich, er redet Schaffhauserdeutsch.
Darum wollte Jean-Pierre Bohrer besser Schweizerdeutsch lernen, auch wenn er wenig Gelegenheiten hat, zu reden.
Manchmal ich im Auto, ich höre SRF, für ein bisschen besser lernen.
Doch das schlägt ein Geiss weg. Schweizerdeutsch ist für Roman ein richtiger Zungenbrecher.
Ich steige bitte.
Ich steige ein. Frena, wo nicht Schweizerdeutsch kann, von einer Welscher. Es sieht aus wie Chinesisch.
Hildegard Barbe unterrichtet seit 35 Jahren Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. In den letzten Jahren haben sie regelrecht einen Boom festgestellt. Die Migros-Club-Schule bietet zurzeit in der Westschweiz rund 50 Schweizerdeutschkurse an. Dazu kommen auch noch rund 800 Hochdeutschkurse.
Der Welscher, der hat jetzt einfach gesehen, dass er einfach auch Deutsch lernen muss, wenn er eine gute Stelle will. Ohne Deutsch bekommt sie nicht. Und wenn er noch Schweizerdeutsch kann, dann ist es gerade natürlich das Nummer 1. Also das ist noch ganz etwas anderes. Wie ein E-Mail schreiben auf Hochdeutsch kann noch schnell rein, von der Schule her oder so. Aber mit einem Kund einen Termin auf Schweizerdeutsch abmachen, das ist Gold wert, das kann er nicht zahlen.
Doch welches Dialekt sollte Roman lehren? Hildegard Barbe arbeitet mit verschiedenen Lehrmitteln.
Das meiste ist in Zürichdeutsch geschrieben, wie das ist gleich der einfachste. Wirklich der einfachste dialektische Zürichdeutsch zum Lehren.
Wichtig sei, dass ihre Schülerinnen und Schüler keine Hemmungen haben und einfach drauf losreden.
Früher, wisst ihr, wenn wir in die Schule gegangen sind und wir müssen Französisch reden, dann haben sie uns gesagt, c'est fou, c'est fou, ça se dit pas comme ça, c'est fou. Das ist fertig heute. Heute sieht man den Leuten besser, sie reden mit Fehlern, als sie reden nichts.
Joanna, alors, le train part de Fribourg à 8h18.
Also ein Zug fährt Fribourg ab?
Ja.
Am 8.18.
Nach 10 Lektionen sind sie zufrieden mit dem, was sie gelernt haben, sagt Joanna Straub.
Kann ich sagen, ja, ich verstehe nicht ganz alles, aber so. Und rede, ich kann kein Problem auf Schweizerdeutsch zu probieren. Und ja, es gibt Fehler, aber ich probiere.
Die 25-Jährige ist gerade doppelt motiviert, Schweizerdeutsch zu lernen. Erstens beruflich, sie ist Tourismusfachfrau.
Ich möchte in der Schweiz arbeiten. Und für mich im Tourismus oder für im Hotel und, ja, und so weiter. Es ist, du musst Schweizerdeutsch reden und verstehen.
Es gibt einen, der ihr dabei hilft. Und da wäre mir gerade bei der zweiten Motivation für einen Schweizerdeutschkurs, bei der Liebe. Der Freund von Joanna Straub kommt aus dem deutschsprachigen Freiburger Sensenbezirk. Der Kurs helfe aber beim Sensler-Dialekt nur bedingt.
Hier wir reden auf Zürichdeutsch und Berndeutsch. Aber Deutsch von Schweizerdeutsch von Kanton Freiburg ist sehr schwer. Und so schnell. Zu schnell.
Doch langsam trage ich den Kurs Früchte im Umgang mit der Familie vom Freund.
Zum Beispiel für die Zeit, halb siebten oder ja, auch zu essen und alles. Ade, ein Gute und ja.
Ich möchte gerne eine Unterkunft, bitte.
Ja, bitte.
Ich möchte auf Arosa.
Joanna Straub und Jean-Pierre Borer können sich überall ihr Deutsch-Schweiz durchschlagen. Sie will das Dialekt unbedingt lernen. Und wenn es nicht zeitlich passt, dann reisen sie schon bald um in einen weiteren Schweizerdeutsch-Kurs.
Dann kommen Sie am 2. zu Hause her.
Danke vielmals.
Bitte, gern geschehen.
Bitte, gern geschehen. Das war der letzte Beitrag für heute in der Sendung «Schnabu weit». Mundartsendung jeden Donnerstagabend von 9 bis 10 auf SRF 1 oder jederzeit zum Nachhören und Lesen auf srf1.ch. Donnerstagabend auf SRF 1, jetzt gerade mit den 10 Nachrichten und dem Sport, mit allem Wichtigen von der Olympischen Spiele. Und nachher mit der Sendung Nachtclub und der Marietta Tomaschet. Bei ihr können Sie heute Ihre Jugendsünde beichten, wenn Sie überhaupt solche haben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.